Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
Also, wir starten eine neue Serie und mein Wunsch als Pastor dieser Kirche war, dass wir jedes Jahr mindestens ein Buch der Bibel gemeinsam studieren. Und letztes Jahr haben wir uns gemeinsam den Philipperbrief angeschaut und dieses Jahr werden wir uns den Galaterbrief vornehmen. Besonders die Briefe im Neuen Testament sind dafür geschrieben worden, um uns ein gutes Fundament in unserem Glauben zu geben. Und die meisten Briefe im Neuen Testament sind von Apostel Paulus geschrieben worden. Und Apostel bedeutet eigentlich nichts anderes, dass er kein Pastor einer lokalen Kirche war, sondern das, was Paulus gemacht hat, ist, er ist an die Orte gegangen, wo es noch keine Kirche gab. Und ist dort hingegangen, hat das Evangelium gepredigt, hat von Jesus Christus und von seiner Liebe gepredigt und dort Gemeinden gegründet, vorwiegend auch in der heutigen Türkei Gründe der Kirchen. Nachdem er sie gegründet hatte, hatte er Leiter, Pastoren eingesetzt. Nachdem er fertig war und die Gemeinde lief, sagte er so, okay, jetzt gehe ich zum nächsten Ort und starte die nächste Kirche. Aber um weiter im Kontakt mit der Kirche zu bleiben, weil sie im Herzen war, er liebte diese Menschen, hat er regelmäßig Briefe an diese Gemeinden geschrieben. Und diese Briefe finden wir im Neuen Testament. Das Ziel der Briefe von Paulus war, dass Menschen in ihrem Glauben ermutigt werden. Die meisten Briefe im Neuen Testament tragen Namen von Städten, wo Paulus Gemeinden gegründet hat. Zum Beispiel der Korintherbrief ist an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Oder der Thessalonicher Brief ist an die Gemeinde in Thessalonik geschrieben. Oder der Römerbrief an die Kirche in Rom. Und manchmal, in besonderen Fällen, schrieb er auch an die Pastoren. Vielleicht war die Gemeinde so schlimm und er dachte, jetzt muss ich den Pastor mal ein bisschen ermutigen. So, und so haben wir zum Beispiel Briefe wie den Timotheusbrief. Das ist an den Leiter, an den Pastor dieser Gemeinde geschrieben, an Timotheus, dass er ermutigt wird oder an Titus. Aber alle Briefe von Paulus gaben den damaligen Christen und genauso uns heute solide Informationen, wie wir unserer heutigen Zeit unseren christlichen Glauben leben können. Und der Brief an die Galater ist irgendwie besonders. Die Galater lebten in einer Region in der Mitte der heutigen Türkei. Und Paulus hatte diese Gemeinde gestartet. Und als Paulus weg war, fingen einige Judenchristen an, die Kirche ein bisschen zu verwirren mit neuen Regeln und Gesetzen, die irgendwie dazukamen. Und im ganzen Galaterbrief geht es hauptsächlich darum, wie wir unsere Freiheit im Glauben behalten können. Wie wir dies, was Jesus Christus uns durch den Glauben geschenkt hat, durch seine Liebe geschenkt hat, wie wir das in unserem Leben behalten und nicht aufgeben. Und in der Reformation wurde dieser Brief, der Galaterbrief, als der Schlachtruf der Reformation beschrieben. Der Martin Luther sagte sogar, er liebt den Galaterbrief so sehr, er würde ihn am liebsten heiraten. Also das ist schon eine interessante Vorstellung, aber Martin Luther, das war so sein, den Galaterbrief, das ist der Wahnsinn. Und wenn so viel über diesen Brief geschwärmt wird, habe ich mir gedacht, macht es doch Sinn, dass wir uns das mal anschauen. Ich habe die ganzen Kapitel in dieses Booklet mit abdrucken lassen. Also wenn ihr gerne mitlesen wollt, könnt ihr gerne das Booklet aufschlagen. Und dann fangen wir mal an, den Galaterbrief zu lesen. Und das, was wir machen werden, ist, in dieser Reihe werden wir jede Woche uns ein Kapitel in diesem Brief vornehmen, auseinandernehmen. Aufgrund der Zeit, weil ihr nicht bis heute Abend hier sitzen wollt, werden wir immer nur Auszüge oder einige Verse uns anschauen, aber es gibt viel, was wir lernen können. Und Jesus, ich danke dir für morgen, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du durch dein Wort zu uns sprechen wirst und ermutigen wirst und erfrischen wirst im Namen von Jesus. Amen. Galaterbrief 1, ab Vers 1. Paulus, Apostel, berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat. An die Gemeinde in Galatien. Galaterbrief an die Gemeinde in Galatien. Ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind. Also er ist mit einem Team unterwegs, war alleine Gemeindegründung starten. Das ist ziemlich eine Herausforderung. Deswegen hat er mal ein Team mitgehabt, die mit ihm gestartet sind, die ihn unterstützt haben. Du brauchst einen Lobpreisleiter, du brauchst irgendjemanden, der die Leute begrüßt und brauchst irgendjemanden, der in der Technik hinten steht. Und so hat er sein Team mit unterwegs gehabt, die mit ihm Gemeinde gestartet haben. Und wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn, der Jesus sich selbst als Opfer für unsere Sünde hingegeben hat. Und das, wenn ihr mitschreiben wollt, könnt ihr sehr gut das unterstreichen und sagen, das ist Jesu Werk für uns. Er hat sich als Opfer für unsere Sünden hingegeben. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien. Das ist Jesu Werk in uns. Also hier beschreibt Paulus ganz kurz eigentlich das Evangelium. Er sagt, ey, das eine hat Jesus für uns getan, ist am Kreuz gestorben und in uns durch seinen Tod hat er uns von allem Bösen befreit. Dass die jetzige Welt beherrscht und hat damit den Willen unseres Vaters erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. Und in den meisten anderen Versen im Kapitel 1 geht es um historische Sachen, über die Offenbarung, die er von Gott empfangen hat, wie er damit umgegangen ist. Aber es gibt einen Schlüsselvers für mich im Kapitel 1 und es könnte der Schlüsselvers sein eigentlich für das gesamte Buch. Und das lesen wir in den Versen 6. Und da heißt es, ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat, und zwar von Gott. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Ich bin überrascht, ich bin verwundert, okay, ich bin da und predige etwas und ihr sagt, ja, super. Und auf einmal drehe ich mich um und ihr macht was ganz anderes. Wie schnell habt ihr die Freiheit, die Christus euch geschenkt hat, wie schnell habt ihr dieser Freiheit den Rücken gekehrt? Und hier schreibt er von einem anderen Evangelium. Es gibt also zwei Evangelien, die es in dieser Welt gibt. Zwei verschiedene Herangehensweisen. Vielleicht denkst du gar nicht, ich wusste gar nicht, dass es zwei verschiedene Evangelien gibt, aber so wie Paulus hier es schreibt, es gibt ein anderes Evangelium. Evangelium bedeutet eigentlich gute Nachricht. Evangelium, gute Nachricht. Und es gibt zwei Evangelien. Das eine Evangelium ist Jesus, Jesu Gnade plus nichts gleich Errettung. Und das andere Evangelium ist Jesu Gnade plus eigene Leistung gleich Errettung. Und ich habe, als ich überlegt habe, wie kann ich denn den Punkt irgendwie erklären, ich habe an Folgendes gedacht, als wir in den Ruderstudios Gottesdienste gefeiert haben, habe ich immer so einen riesen Schlüsselbund in die Hand bekommen und habe gedacht, hier sind alle Schlüssel für dieses Gebäude. Und da waren so viele verschiedene Schlüssel dran, so viele Türen in diesem Haus und für jede Tür gab es einen eigenen Schlüssel. Es war ein Riesenchaos und dann stehst du immer dran und bist dabei, jeden Schlüssel auszuprobieren und wer es schon festgestellt hat, immer der vorletzte Schlüssel passt, okay? Du probierst aus, der vorletzte Schlüssel passt. Und ich liebe Häuser, wo du weißt, du hast einen Schlüssel und mit diesem Schlüssel kommst du überall rein. Bei uns ist es so, wir haben einen Schlüssel für die Haustür, einen Schlüssel, der genauso in den Keller passt und in den Waschraum. Das heißt, mit einem Schlüssel komme ich überall rein. Ist nur schlecht, wenn du diesen Schlüssel verlierst, aber ist eine andere Sache. Auf jeden Fall gab es einen Generalschlüssel. Und hier, was Paulus beschreibt, ist, eigentlich gibt es einen Schlüssel. Der Schlüssel ist Jesu Gnade plus nichts gleich Errettung. Aber hier in Galatien war es so, dass Leute kamen, ja, Jesus ist super, aber das, was du brauchst, ist, hey, du musst ein bisschen was machen, damit du in den Himmel kommst. Ja, so wenig kommst du nicht. Und dann haben sie einen riesen Schlüsselbund gehabt von Dingen, von Aufgaben, die sie erzählt haben, die man machen muss, um errettet zu werden, um in den Himmel zu bekommen. Und die Herausforderung damals war, dass diese Gemeinde aus zwei verschiedenen Personengruppen bestanden. Aus Leuten, die vorher noch nie etwas von Kirche und Glauben gehört haben, gesagt haben, oh, boah, Liebe von Jesus, Hammer, ich möchte es auch, ich möchte Jesus nachfolgen. Und dann gab es einige, die vorher dem jüdischen Glauben angehört haben und dann die gute Botschaft von Jesu Liebe erfahren haben, gesagt haben, oh, das ist der Hammer, das will ich. Aber irgendwie reicht es ja nicht nur aus Gnade, weil wir kommen aus einer Tradition, wo es viele Gebote und Gesetze gibt. Deswegen, damals war es so, dass die Judenchristen in der Gemeinde sagten, hey, nicht nur Jesu Gnade, sondern Beschneidung ist wichtig. Wenn du in den Club der richtig guten Christen kommen möchtest, dann reicht es nicht einfach nur, Jesus aufzunehmen, seine Errettung anzunehmen, sondern du musst dich beschneiden lassen. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sage so, hey, schön, dass ihr in unserer Kirche seid. Wir haben einen Gemeindekurs, den Expiationskurs. Ein Teil von dem Kurs ist eine Operation für alle Männer. Also alle, die Teil der Kirche sein wollen, herzlich eingeladen. Vierter Teil ist eine Operation für euch. Ich glaube, das wird ziemlich herausfordernd. Die Männer würden sagen, juhu, lass uns bitte in eine andere Kirche gehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Kirche in der Herausforderung waren. Irgendwie sind sie gemeinsam, Frau und Mann sind hingefahren. Mann sagt, hey Frau, geh du für uns heute in die Kirche. Ich bleib lieber weg von dem ganzen Ding. Weil es war eine Herausforderung, wo Leute sagen, ey, wenn es wirklich so ist, oh, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was schlimmer ist, Hölle oder Beschneidung. Keine Ahnung. Und so war diese Spannung da und es kam so weit, dass es sogar ein Apostelkonzil gab. Apostelgeschichte 15, könnt ihr nachlesen. Die Apostel sind zusammengekommen und haben gesagt, ey, wie machen wir das jetzt? Die einen sagen Jesus plus Beschneidung und die anderen sagen, nein, Jesus allein.
Und der Vorsitzende des Apostelkonzils gab folgende Anweisung. Es war die Riesenspannung in der Kirche. So Beschneidung, ja, nein, und oh, das tut so weh. Und die Judenchristen, die konnten sich gar nicht mehr daran erinnern, weil bei den Juden wurde es am 8. Tag nach der Geburt beschnitten. Aber wenn du erwachsen warst, anderes Thema. Ja, und so kam das Apostelkonzil zusammen. Und das Apostelkonzil der damaligen Zeit in Jerusalem hat folgende Nachricht an die Gemeinden geschickt, hat gesagt, lasst uns den Leuten, die sich für Jesus Christus entschieden haben, Jesus Christus nachzufolgen, nicht noch schwerer machen durch eine Beschneidung. Weil Jesus nachzufolgen, hey, manchmal ist es Schwimmen gegen den Strom, manchmal ist es ganz schön herausfordernd. Er sagt, hey, damit reicht es. Und das war der Brief, der an die Gemeinden ging und alle Männer so, yes, danke Jesus, danke Apostelkonzil. Und darum ging es eigentlich in dieser Spannung, die wir hatten. Und sie hatten in dieser Debatte in der Gemeinde in Galatien, war es so, dass sie von einer Beziehung zu Gott zu einer Religion über Gott abgerutscht sind. Und so oft passiert es in unserer Welt genauso, dass wir uns nicht allein auf Gnade verlassen und auf Gottes Liebe, sondern dass wir denken, wir müssen ja irgendwas dafür tun. Und Vers 7 im ersten Kapitel heißt es, dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Die meisten heute Morgen würden sagen, ja, Jesus, und finde ich super und ich bin Christ. Und ja, ich habe Freiheit, ich habe Gnade, ich habe Vergebung von Jesus empfangen. Aber die menschliche Natur tendiert dazu, dass wir uns darauf konzentrieren, nicht was Christus für uns getan hat, sondern was wir tun müssen, was wir tun müssen, um irgendwie gute Christen zu sein. Als ich studiert habe, habe ich nebenbei als Chauffeur bei Six gearbeitet. Und jedes Mal, wenn ich irgendwelche Geschäftsleute hin und her gefahren habe, kam immer die Frage, weil die Leute wussten, okay, die hier als Chauffeur arbeiten, die machen noch irgendwas anderes. Die meisten waren entweder Studenten oder die haben versucht, eine Schauspielkarriere aufzubauen. Naja, dann kam immer die Frage, ja, was studieren Sie denn? Und ich so, okay, gut, wenn ich das jetzt anfange, entweder haben wir eine riesengroße Diskussion, entweder sagen, können Sie gar nichts mit anfangen, keine Ahnung was. Und das war der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, darf ich jetzt lügen oder darf ich jetzt nicht lügen? Ich möchte Pastor werden. Darf man, wenn man irgendwie Pastor werden möchte? Naja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja, ich studiere Theologie. Und interessant war immer die Reaktion der Leute, dass sie sagten, oh ja, das ist interessant. Ja, mit Christen habe ich es nicht so und mit Kirche auch nicht. Das heißt, das war immer mit Glauben gar kein Problem und mit Jesus auch irgendwie kein Problem, aber mit Christen, und mit Kirche, da wurde es irgendwie immer schwierig. Und das, was ich festgestellt habe, ist, dass es oft daran liegt, dass die meisten Berührung hatten mit einem anderen Evangelium. Eins, das echt war oder eins, das vielleicht falsch war. Und wenn du einem echten Evangelium folgst, zieht es dich an. Aber wenn du einem falschen Evangelium folgst, dann stößt es dich irgendwie ab. Und der Unterschied ist relativ einfach. Das eine gründet sich auf Regeln und das andere gründet sich auf Beziehung. Religion ist der menschliche Versuch, zu Gott zu kommen, wohingegen der christliche Glauben auf Beziehung mit und zu Gott sich gründet. Denn Jesus hat den Preis für uns bezahlt und das falsche Evangelium hat einige vom Glauben abgestoßen. Und darum geht es auch im Grunde genommen in unserer Kirche, dass wenn wir am Ende, wenn ich die Leute einlade, eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen, es ist nicht eine Entscheidung für eine Kirche oder für etwas, dass ich jetzt gute Taten tun muss, sondern im Prinzip ist es eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus und nicht irgendwas anderes. Ja, es ist toll, wenn du eine gute Kirche hast, aber das, was dich in den Himmel bringt, ist keine gute Kirche, sondern eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und ich möchte nicht, dass wir es irgendwie vermischen, so, ja, okay, jetzt mache ich diese Entscheidung, jetzt muss ich auch hier in die Kirche gehen. Nein, 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 es geht nicht um unsere Kirche, sondern es geht um Jesus Christus, eine persönliche Beziehung zu ihm allein. Aber es ist immer wieder leicht, dass wir von diesem richtigen Evangelium abwandern, genauso wie bei den Galatern. Und deswegen ist der Untertitel zu diesem Thema, der Galaterbrief, Leben in der Freiheit. Und zwar in Freiheit, die Jesus Christus uns geschenkt hat. Und die Schlüsselfrage ist eigentlich, wie werde ich eigentlich ein guter Christ? Okay, Jesus liebt mich, aber wie werde ich ein guter Christ? Oder wie einige Christen sagen, ja, ich möchte heiliger sein. Ich möchte irgendwie göttlicher sein. Was ist meine Herangehensweise bezüglich Gott? Was bedeutet es, Gott nachzufolgen? Und wenn wir diese Frage uns anschauen, das ist eigentlich eine Frage, die alle Religionen miteinander verbindet. Ja, wie kann ich irgendwie Gott näher sein? Wie kann ich Transzendenz erleben? Wie kann ich heiliger werden? Damit setzen sich alle Religionen auseinander, aber alle haben einen anderen Weg, wie sie dahin kommen. Und genauso gab es diese Frage bei den Galatern. Und die Message ist grundlegend für unseren Glauben. Und diese Botschaft kommt eigentlich direkt bei der Schöpfungsgeschichte vor, okay? Das heißt, das, worüber ich heute predige, ist im Prinzip die Grundlage von all dem, was in der Bibel steht. Und zwar, wenn wir ganz am Anfang in die Bibel reinschauen, im ersten Buch Mose, kennt ihr die Geschichte von der Schöpfung? Und dann kommt die Geschichte von Adam und Eva. Und lasst uns mal ganz kurz in die Verse nochmal reinschauen. Und ich hoffe, ich hänge euch damit nicht ab, aber das ist die Grundlage für all das, was kommt. Und zwar, erste Buch Mose, Kapitel 2, ab Vers 16. Er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen. Hier steht Frucht und nicht Apfel. Also für alle, die dachten, ne, Eva hat vom Apfel gegessen, der Apfel ist unschuldig, der hat nichts damit zu tun. Also es war immer von der Frucht die Rede. Abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du diese Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Okay? Also es wird dich killen, es wird dich, wird deine Weltanschauung zerstören. Das ist das, was eigentlich bedeutet. Der Baum der Erkenntnis wird dich in ein religiöses Gefängnis bringen. Und dann schauen wir weiter, erstes Buch Mose, Kapitel 3, Verse 1 und 7. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass sie keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ach, ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sagte, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht, biss hinein, gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. Und genau das ist die Situation in der Gemeinde von Galatien. Da sind Leute, die sagen, ja, ja, Paulus hat verkündet, Jesus und Jesus allein. Aber ganz ehrlich, wenn ihr wirklich gute Christen sein wollt, hey, dann habt ihr nicht nur Jesus, sondern ihr müsst euch anstrengen. Da müsst ihr euch beschneiden lassen, da müsst ihr das machen. Das ist die Situation im Garten Eden. Und das war die Situation bei der Gemeinde in Galatien. Wir wollen gute Christen sein, wir wollen mehr sein wie Gott. Und der Teufel kam nicht, um Eva zu versuchen, gegen Gott zu rebellieren, sondern mit dem Wunsch, den viele haben, ja, ich möchte heiliger sein, ich möchte näher bei Gott sein. Und hier geht es um die Entscheidung, welchen Weg wir in unserem Leben gehen wollen. Empfange ich das Leben von Gott oder bin ich selbst meines Glückes Schmied? Ich gehe meinen eigenen Weg mit meiner eigenen Weltanschauung. Wie willst du deinen Glauben leben? Durch Erkenntnis von Gut und Böse oder durch das Leben, was Gott dir schenkt? Und dann geht es weiter, Vers 7. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Was passierte aufgrund der Entscheidung, die sie getroffen haben? Sie verloren ihre Unschuld und Schuld und Scham kam in ihr Leben hinein. Und diese grundlegende Geschichte, die vielleicht ein bisschen für einige kompliziert ist, ist das, worum es eigentlich hier geht. Und deswegen habe ich versucht, künstlerisch mich hier zu betätigen und habe zwei Bäume aufgemalt, um das ein bisschen darzustellen, worum es hier geht. Weil bei dieser Entscheidung, die wir zu treffen haben, wo wir sagen, okay, das eine, was wir im Garten Eden finden und das, was die Galater hatten, ist der Baum des Lebens. Was Paulus verkündet hat, Jesus und Jesus allein. Und das andere ist der Baum der Erkenntnis, was an sich sich ja gar nicht schlecht anhört. Ist ja was Gutes. Ja, ich weiß etwas. Ich habe etwas gelernt. Ich kann etwas dazu beitragen. Aber ich möchte euch anhand von drei Punkten den Unterschied zwischen den beiden Evangelien, weil darum geht es im Grunde genommen. Im Prinzip geht es um zwei Evangelien, die verkündet worden sind und denen wir nachfolgen können. Wir können dem Baum des Lebens folgen oder dem Baum der Erkenntnis. Und der Unterschied ist wie folgt. Die eine Entscheidung fokussiert sich darauf, was ich tue, um Gott besser kennenzulernen. Also hierum geht es, was ich tun kann. Okay, ich möchte ein guter Christ sein. Was kann ich tun? Es geht alles nur um mich, was ich tue. Aber alles, was ich tue, reicht gefühlt nie aus. Ich lese die Bibel nicht, weil ich die Bibel liebe, sondern weil es darum geht, wie viele Kapitel ich in der Bibel ich lese. Ich habe bisher immer 5 Kapitel in der Bibel am Tag gelesen, aber jetzt möchte ich besonders nah bei Gott sein. Also lese ich 8 Kapitel pro Tag in der Bibel. Aber die Leute, die nur ein Kapitel lesen, die sind nicht wirklich hingegeben und gute Christen. Wenn du wirklich ein guter Christ sein willst, wenn du wirklich nah bei Gott sein willst, dann musst du auch etwas dafür tun. Und du denkst darüber nach, was du alles getan hast und dieser Fokus entwickelt im Prinzip eine innere Verdammnis. Weil was ist, wenn ich einen Tag vergessen habe, in der Bibel zu lesen? Oh nein, heute bin ich kein guter Christ. Heute ist Gott ganz weit weg von mir. Heute kann mich der Herr nicht segnen. Und all diese Gedanken kommen. Und der andere Fokus, wenn wir nach dem Baum des Lebens leben, geht es darum, was Jesus für mich getan hat. Was Jesus für mich getan hat. Jesus ist der Held unserer Geschichte. Es geht also nicht mehr darum, wie lange ich gebetet habe, wie viele Kapitel ich in der Bibel gelesen habe. Ich bete immer morgens. Und nur die richtig Erlösten, die richtig heiligen Menschen kommen auch freitags morgens zum Frühgebet ins Büro. Alle anderen sind überhaupt gar keine richtigen Christen. Nur die, die früh morgens aufstehen. Frühgebet hört sich auch so heilig an. Da müssen wir alle auf jeden Fall hin, weil wir gute Christen sind. Der Fokus ist immer auf dem, was ich tue, aber der Fokus sollte auf Jesus Christus liegen. Wenn ich also in der Bibel lese, geht es nicht darum, wie viel ich gelesen habe, sondern wie viel Jesus kann ich finden in dem, was ich gelesen habe. Wo bist du, Gott? Ich möchte dich finden, egal wie viele Kapitel ich dafür lesen muss. Und Jesus selbst weist darauf hin, und diese Bibelstelle finde ich wunderschön, im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 39 und 40. Und da waren wieder die Pharisäer, die sagten, ja, wir müssen etwas tun, hier sind die Regeln und wir können die Bibel auswendig. Und Jesus sagt zu diesen Leuten, die genauso lebten, nach dem anderen Evangelium, nach dem, wo es um Leistung geht, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Das heißt, wenn wir in der Bibel lesen, sollten wir schauen, Jesus, wo kann ich dich finden? Wo ist das, was du mir sagen möchtest? Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Und darum geht es bei dem Baum des Lebens. Es geht um Jesus. Wir werden Leben finden und wir werden erfrischt werden, als wenn wir irgendwie unsere Regeln und Gesetze haben, das alles irgendwie uns nur in Verdammnis hineinbringt. Es geht nicht darum, wie viel ich lese, wie viel ich auswendig gelernt habe. Das heißt nicht, wir sollten nicht in der Bibel lesen. Absolut. Deswegen möchte ich, dass wir gemeinsam den Galaterbrief lesen, weil ich glaube, dass wir so viel davon lernen können für unser Leben. Also denk nicht, dass ich von der anderen Seite runtergefallen bin. Nein, nein, die Bibel ist wichtig und lies in der Bibel, aber lies nicht in der Bibel einfach nur, dass du deinen Soll erfüllt hast. Mein Wunsch mit unserer Kirche ist nicht, dass wir eine Kirche mit einem großen Kopf sind. Ja, das hast du aber gar nicht so ganz theologisch korrekt ausgedrückt. Nee, ich will nicht eine Kirche mit einem großen Kopf, ich möchte eine Kirche mit einem großen Herz. Einen großen Kopf bekommst du, wenn es immer um Erkenntnis und ja, das ist richtig und das ist falsch. Aber ein großes Herz bekommst du, wenn du selber die Liebe von Gott empfangen hast. Ich möchte nur nicht einfach die Bibel lesen, sondern ich möchte die Bibel erleben und merken, wie sie mein Leben verändert, dadurch, dass ich die Person Jesus in ihr gefunden habe. Es geht hier wieder um Leben. Aber hier eine weitere Erklärung, wenn es um die verschiedenen Evangelien geht. Das eine Evangelium fokussiert sich darauf, Gottes Anerkennung zu verdienen. Ja, was kann ich tun, weil Gott muss mich ja toll finden und ich muss irgendetwas dafür tun, dass Gott mich auch super findet. Weil wir laufen oft mit dem Bild rum, Gott ist sauer auf mich. Aber Psalm 2 sagt, Gott lacht. Die Bibel sagt, bei Gott ist Freude in Fülle. Das heißt, ich weiß nicht, was dein Bild von Gott ist, aber ich stelle mir das vor, das muss der Lustigste überhaupt sein. Das muss der Harpe Kerkeling, keine Ahnung, wen du gerne guckst. Das muss der sein, der einfach Spaß hat, der Humor hat. Und ich wünschte, dass wir das wahre Gesicht von Gott einmal sehen. Dass er nicht böse dreinschaut, sondern dass er da lächelt und sich freut im Himmel. Als Kind habe ich immer gedacht, Gott ist sauer. Ich hatte das Bild, kennt ihr den Zauberer von Oz, den Film? Und es gibt eine alte Version von dem Zauberer von Oz. Und den habe ich als ganz kleines Kind, habe ich diesen Film gesehen. Und ich habe seitdem Albträume von diesem Film. Weil diese Szene war so schlimm. Dorothy ist da und will zurück zu ihrer Mama und zu ihrer Tante. Und dann heißt es, du musst es dir erst verdienen. Und so habe ich mir Gott vorgestellt. Ja, du möchtest in den Himmel kommen, dann musst du dir das erstmal verdienen. Du musst das Buch der Sprüche auswendig lernen. Und das war das Ding. Oh, ich muss mir das verdienen. Ich muss mir Anerkennung von Gott irgendwie verdienen. Als wir verloren waren in unserer Schuld, in dem Chaos unseres Lebens, das, was Gott tat, ist, er warf uns keine Bedienungsanleitung zu, sondern er warf uns einen Rettungsring zu. Es war nicht so, okay, du möchtest in den Himmel kommen? Okay, erstmal dieses ganze Buch auswendig lernen. Nein, nein, was er gesagt hat, hey, ich möchte dich retten. Ich möchte dich lieb haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht die Bedienungsanleitung gelesen haben, sondern alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Das ist das. Es geht nicht darum, Anerkennung zu verdienen, sondern es geht darum, Liebe zu empfangen. Die Liebe ist bereits da. Eine Entscheidung, das ist das andere Evangelium, ist, ich fokussiere mich darauf, Gottes Liebe zu empfangen. Gott liebt dich. Gott fing schon im Garten Eden an, den Menschen zu suchen. Der Mensch hat gesündigt, aber Gott sagt, ey, ich liebe dich trotzdem. Wo bist du, Adam und Eva? Wo seid ihr? Ich möchte Gemeinschaft mit euch haben. Ich möchte eine Beziehung zu euch haben. Du brauchst dich nur darauf zu fokussieren, die Liebe, die schon da ist, zu empfangen, die es bereits gibt. Gott kennt all deine Fehler und all deine Sünden und trotzdem liebt er dich. Das heißt nicht, dass er alles gut findet, was du machst, aber er vertauscht es nicht. Er liebt den Sünder, aber er liebt die Sünde nicht. Und wenn du das verstehst, dann wird es alles in deinem Glauben verändern mit der Perspektive. Deine Perspektive ist, dass du von Gott geliebt bist und zu einer Bestimmung, zu einer Beziehung zu ihm bestimmt bist. Wie du Gott siehst, bestimmt, wie du dich ihm gegenüber verhalten wirst. Wenn du denkst, dass er sauer auf dich ist, wirst du dein Verhalten prägen. Wenn du denkst, er ist sauer, dann wirst du dich vor ihm verstecken. Genau wie Adam und Eva. Oh, Gott ist sauer auf uns, lass uns verstecken, vielleicht findet er uns nicht. Wenn du denkst, Gott ist der ferne Vater im Himmel. Ja, mein Vater hat nie Zeit für mich gehabt, der war nie da. Und Gott ist genauso, der hat ja gar keine Zeit, der hört meine Gebete gar nicht. Wenn du denkst, Gott hat kein Interesse an dir, dann wirst du ihn ignorieren. Wenn du denkst, Gott ist ein schwacher Gott, ey, guck dir das Chaos meiner Welt an. Der hat das ganze Ding gar nicht mehr in Kontrolle. Das, was es bringt, ist, es bringt Unglaube hervor. Und du denkst, ja, der christliche Glaube, nur Gesetze und nur Gebote, nur Regeln, das, was es produziert, ist Rebellion. Boah, ich will damit nichts zu tun haben. Ich habe schon genug Regeln in meinem Leben. Was ist dein Bild von Gott? Und vielleicht hast du es heute auch erlebt, dass du in der letzten Woche oder vielleicht gestern Abend etwas getan, etwas gesagt, etwas zu viel getrunken hast oder etwas, keine Ahnung, gemacht hast und du standest im Lobpreis und dachtest so, okay, ja nicht zu laut mitsingen, ja nicht zu laut mitklatschen, weil das wäre ja geheuchelt. Weil ich bin ja ein Sünder und Gott merkt das ja und ich muss ja erst etwas Gutes tun. Ja, erstmal muss ich auf die Kollekte warten, dass ich, heute werde ich besonders viel in die Kollekte reintun, damit Gott sieht, ich habe immer noch lieb. Nein, nein, darum geht's nicht. Es geht nicht um Anerkennung zu verdienen, es geht darum, Liebe zu empfangen. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Römerbrief Kapitel 5, Vers 8 sagt das folgende. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb. Und jetzt kommt's, als wir noch Sünder waren. Als wir nichts mit ihm zu tun haben wollten, war seine Liebe schon da. Es war nicht Liebe nach Leistung, es war nicht Anerkennung verdienen, sondern Liebe empfangen. Er hat nicht darauf gewartet, bis du dich veränderst, damit er dich dann lieben kann. Er liebt dich, damit du dich ändern kannst. Du musst nicht dein Leben in Ordnung bringen, um zu Gott zu kommen. Du kommst zu Gott, damit er dir Kraft und Liebe schenkt, dass dein Leben in Ordnung kommen kann. Er möchte, dass du zu ihm kommst und ihn besser kennenlernst und du nicht zurückgehalten wirst von irgendwie deinen schlechten Dingen, die du getan hast und das, was du getan hast. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, was Jesus bereits für dich getan hat. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Der Grund, warum ich Gott anbete, ist nicht wegen dem, was ich diese Woche getan oder nicht getan habe, sondern ich bete Gott an, weil er mich liebt, weil er für mich ist, weil er, obwohl ich ein Idiot bin, trotzdem mich lieb hat. Und das ist die gute Botschaft. Ich diene, ich predige, ich bin Pastor geworden, nicht weil ich muss, sondern weil ich diese Liebe empfangen habe und sie weitergeben möchte. Und der dritte Punkt ist, bei den verschiedenen Evangelien, das eine konzentriert sich auf externen Gehorsam. Okay, ich muss ein guter Christ sein. Und das andere ist ein innerer Wunsch. Das eine konzentriert sich auf externen Gehorsam. Du hast nicht genug gebetet, nicht genug gelesen, nicht genug gespendet. Es reicht gefühlt nie aus. Wir versuchen aus eigener Kraft irgendwie gut zu sein, gute Christen zu sein. Und das andere Evangelium fokussiert sich auf einen inneren Wunsch. Es ist mein Herzenswunsch. Du wirst die Bibel nie lieben, wenn du den Autor der Bibel nicht liebst. Und wir haben einige Sachen in unserem Leben irgendwie aufgeschrieben, was wir denken, was wir tun müssen. Aber wir leben in einer anderen Perspektive. Wir leben in der Wir-dürfen- und Nicht-wir-müssen-Perspektive. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das unser Herz bekommen. Und wie kriegen wir das hin? Also wie schaffe ich es, nach dem richtigen Evangelium zu leben? Ich möchte das kurz erklären mit einer Geschichte. Und zwar, meine Frau und ich hatten einmal einen Hotelgutschein bekommen in einem richtig schönen Hotel. Die hat eine Dachterrasse oben. Und ich habe gedacht, ich bin mal so, lass mal eine Romantiker raushängen. Und wir gehen auf dieser Dachterrasse noch abends was essen. Die Sonne geht unter, war der Hammer. Habe ich gedacht, oh, bei mir, wer liebt Desserts? Süßes, ja, du kannst, Mittagessen ist super, aber wer liebt es danach? Irgendwas Süßes, Eis und ja, super. Ich genauso. Also bei mir ist so, ich lasse immer genug Platz, dass für Nachtisch noch was da ist. Wir hatten bei uns früher, war es so, bei unseren Großeltern, es gab diesen kleinen Löffel und wenn der kleine Löffel am Tisch lag, dann war das der kleine Prophet. Der kleine Prophet, es gibt noch was danach, deswegen lasst ein bisschen Platz, denn ein Nachtisch muss immer sein. Also, wir haben dann nicht gegessen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bestellen wir noch was Leckeres. Und wir hatten dann so einen Teller, wo dann alles Mögliche drauf war, also die verschiedenen Variation, was sie da hatten, weil, hey, Süßes geht immer. Und dann waren wir da und dann gab es die Herausforderung, dass immer von einer Sache nur noch ein bisschen übrig war. Und für mich war es so, okay, ich bin hier der Romantiker. Schatz, isst du das letzte Stück? Obwohl, boah, das hat so gut geschmeckt. Ich hoffe, du hast keinen Hunger mehr, aber nein, nein, isst du das letzte Stück. Es gibt vom 1. Korintherbrief 13, heißt es in der Volksbibel, wenn es um das Hohelied der Liebe geht, da heißt es, die Liebe nimmt nicht das größte Stück vom Kuchen. Und wo ich gedacht habe, okay, ich liebe dich, nimm du das letzte Stück. Und genauso habe ich gedacht, wenn es um den christlichen Glauben geht. Hey, ich habe verzichtet, obwohl ich es mochte und wo ich das gerne haben wollte, habe ich gedacht, aus Liebe, Schatz, du zuerst. Und dann habe ich mich so gefreut und sagte, nee, ich bin satt. Ich so, ja, fantastisch, gar kein Problem, ich kümmere mich drum. Aber der Fokus ist nicht härtere Disziplin, ja, ich möchte ein besserer Christ sein, ich muss mich mehr disziplinieren, sondern in erster Linie geht es um Beziehung. Das heißt, daran, wo ich arbeiten möchte, ist mich immer wieder neu in Jesus zu verlieben. Und für einige hört sich der Punkt komisch an, wie verliebt mich in Jesus. Zwei Dinge, die mich dazu bringen, mich in Jesus zu verlieben. Das erste ist, wer er ist und das zweite ist, was er für mich getan hat. Wenn ich richtig an das denke, wer er ist, denn ist er nicht der böse Großvater oder der Richter im Himmel, sondern als Gott, der lacht, der sich freut über mich, der mich liebt. Und das bringt mich dazu, dass ich sagen muss, hey, wenn du mich so sehr liebst, hey, klar liebe ich dich von ganzem Herzen. Und auch das, was er für mich getan hat. Das letzte Mal, als ich gecheckt habe, wollte niemand die Strafe für meine Schuld bezahlen. Das letzte Mal, als ich gecheckt habe, wollte niemand meine Steuerrückzahlung für mich übernehmen und zahlen. Das letzte Mal, als ich gecheckt habe, war niemand bereit für meine Schuld am Kreuz für mich zu sterben. Und ich möchte dich ermutigen, dich in Jesus zu verlieben. Ich möchte keine religiöse Kirche haben, sondern eine Kirche, die Jesus liebt. Denn wenn du Jesus liebst, dann wird der christliche Glauben, dann wird die Bibel, dann wird beten, dann wird seine Freude für dich sein. Und das verändert alles. Johannes 14, Vers 15 sagt Folgendes. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und dann sagst du, ja, hier kommen die Gebote. Hey, was ich tue, nein, nein, nein. Hier ist ein Komma zwischen. Hier heißt es, wenn ihr mich liebt, früher habe ich den zweiten Teil immer nur vor Augen gehabt, werdet ihr meine Gebote halten. Stefan, du zeigst mir, dass du mich liebst, wenn du dich an alles hältst, was in der Bibel steht. Wenn du das tust, was ich gesagt habe. Aber hier steht, wenn du mich liebst, wirst du. Du musst nicht drüber nachdenken zu gehorchen. Du wirst, weil du liebst. Ich wache nicht jeden Morgen auf und denke, oh Stefan, heute musst du deiner Frau treu sein, weil in 10 Geboten steht, du sollst die Ehe nicht brechen. Und ich hau mich ständig auf die Finger und hau mir auf die Augen. Ja, ich muss meiner Frau treu sein. Oh, was für ein schlimmes Gebot. Nein, nein, für mich so, hey, ich liebe meine Frau. Wir hatten jetzt am Freitag haben wir so unseren 17-jährigen Hochzeitstag gefeiert. Das war der Hammer. Ja, all die Klatschen sind verheiratet. Ich liebe Jessie. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Deswegen denke ich nicht darüber nach, ihr treu zu sein. Das ist ein No-Brainer. Klar werde ich ihr treu sein. Wenn ich sie nicht lieben würde, dann müsste ich mich echt anstrengen. Boah, wir sind schon so lange verheiratet. Irgendwie ist der Funken weg. Irgendwie ist das Prickeln weg. Boah, ich brauche mal wieder was Neues. Irgendwie ein neues Abenteuer. Nein, brauche ich nicht. Ey, wir haben ständig Abenteuer. Und wenn, anderes hier, Beziehungsserie haben wir hinter uns, okay? Aber hier ist eine klare Ordnung in dem Vers. Das erste ist, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Das ist ein No-Brainer. Es geht nicht darum, was ich tue, sondern das erste, Liebe zu empfangen. Also verlieb dich neu in Jesus. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen, damit ich endlich Feierabend mache. Das zweite ist, erlaube keine Verurteilung. Das erste ist, wie kann ich Jesus besser nachfolgen? Das erste ist, verlieb dich neu in Jesus. Das zweite ist, erlaube keine Verurteilung. Denn schon direkt nach meiner Predigt werden andere Gedanken hochkommen. Du tust nicht genug. So leicht kann es gar nicht sein. Und wir starten wieder zu performen, gute Christen zu sein. das Beste, wie du abschätzen kannst, ob du nach dem richtigen Evangelium lebst, ob du vom Baum des Lebens lebst, ist, wie du mit deinen Fehlern umgehst und wie du über die Fehler von anderen Menschen urteilst. Sobald du andere Leute verurteilst, lebst du eigentlich von dem anderen Evangelium. Im Römerbrief Kapitel 8 lesen wir, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes, weil darum geht es hier. Sünde und Tod, externer Gehorsam, ich muss machen. Aber wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, dann gilt das nicht mehr für uns. Dann gilt etwas Neues. Und das beschreibt er wie folgt. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben hervorbringt. Und darum geht es in dem ganzen Galaterbrief, dass wir in Freiheit leben, die Freiheit, die Christus uns geschenkt hat. Und mein letzter Punkt ist, um da zu leben, müssen wir uns jeden Tag entscheiden. Gott, ich entscheide mich, nach dem Evangelium der Gnade zu leben und nichts selber hinzufügen zu wollen. Ich möchte nah bei dir sein. Ich möchte nicht unter Verdammnis leben. Als es um die Gebote ging, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, schließt er die ganzen Gebote ab im 5. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 19 und sagt, Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben. Und darum ging es mir heute, euch beides aufzuzeigen, zu sagen, hey, wir können von verschiedenen Seiten leben. Wir können versuchen, Christsein zu leben, von dem Baum der Erkenntnis, uns anzustrengen, besser zu werden. Oder wir können vom Baum des Lebens leben. Und ganz ehrlich, das ist die Wahl, die jeder von uns hat. Und mein Wunsch ist, hey, entscheide dich für das Bessere. Entscheide dich, seine Liebe zu empfangen. Entscheide dich, darauf zu schauen, was er für dich getan hat. Augustinus drückt es wie folgt aus. Vertraue die Vergangenheit der Gnade Gottes an. Alles, was in der Vergangenheit passiert ist in deinem Leben, wo du versagt hast, wo du falsche Entscheidungen getroffen hast, vertraue die Vergangenheit der Gnade Gottes an. Die Gegenwart seiner Liebe und die Zukunft seiner Fürsorge. Lass uns einen Augenblick die Augen schließen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!